Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Heute am Tag der seelischen Gesundheit präsentiere ich euch den zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Schmidt-Quernheim zum Thema forensische Psychiatrie und wie die Zusammenarbeit zwischen der forensischen Klinik und den gemeindepsychiatrischen Einrichtungen besser zusammenwachsen kann und auch darüber, wie er die Debatte über die Änderung des Maßregelvollzugs sieht und welche Aspekte ihm besonders wichtig sind. Viel Spaß beim Hören.
1980 waren noch 4-5% der psychiatrischen Betten im Maßregelvollzug. Jetzt sind es 25. Wir haben jedes vierte Bett, psychiatrische Bett, ist im Maßregelvollzug. Und da muss man doch mal irgendwann dazu kommen und sagen, da stimmt doch was nicht. Was machen wir denn?
Und das bringt mich aber doch mit Volldampf eigentlich zu der weiteren oder zu deiner weiteren Entwicklung, sage ich jetzt mal. Du hast eingangs erwähnt, dass du so eine forensische Ambulanz da auf oder mit aufgebaut hast oder ja zusammen aufgebaut habt. Was war das Ziel denn? Was war die Idee? Denn wir reden ja jetzt immer darum, dass es ja innerhalb der Klinik zwar Bewegung gibt, aber das geht ja am Ende nicht ohne dem Draußen. Ne? Also dass draußen auch weiterhin Begleitung, Betreuung, Angebote existieren. Und da gibt es ja und gab es ja große Berührungsängste von den allgemeinpsychiatrischen, sozialpsychiatrischen Einrichtungen. Ging das in die Richtung damals?
Ja, zunächst waren fachlich-therapeutische Gründe maßgebend.
Also das war das Ergebnis auch von Studien damals, die besagten, wenn es denn Rückfälle gibt, dann passieren die relativ schnell nach einer Entlassung. Ich glaube, 15 Monate danach ist eine deutliche Häufung. Daraus konnte man ja erkennen, diese Übergangsphase von drinnen nach draußen eine besonders prekäre und störanfällige Phase ist, die einer besonderen Sicherung und Begleitung bedarf. Deswegen war die Idee, da so ein Team, eine forensische Ambulanz zu etablieren, die diesen Übergang von drinnen nach draußen begleitet. Persönliche Kontinuität halt auch und durch das entsprechende Know-how und auch später dann für die Betreuer draußen Ansprechpartner bleibt, eine Anlaufstelle bleibt, für, wenn es zu Schwierigkeiten kommt. Das waren die fachlichen, inhaltlichen, natürlich auch sicherheitspolitische Fragestellungen. Ne? Da waren damals schwere Rückfälle und man hat gesagt, überhaupt haben wir keine Fachleute, die das hätten vorhersehen können. Und früher hörte ja einfach der Maßregelvollzug auf, wenn der Patient entlassen wurde. Dann sollten sich andere damit kriegen, das war dann die Bewährungshilfe, da waren andere Einrichtungen, die dann möglicherweise halt auch einen Patienten übernommen haben und nicht wirklich gut informiert wurden. Ne, und sich da auch dann alleingelassen fühlte, wenn es Schwierigkeiten gab. Oder man muss auch zugeben, es gab auch schon mal so ein paar geschönte Berichte oder veränderte Diagnosen, um die Patienten überhaupt irgendwie unterzubringen. Und das fiel uns natürlich dann auf die Füße, als wir dann rausgingen und Werbung machten. Wir haben jetzt eine Ambulanz. Da sagten die, ja, wir haben so schlechte Erfahrungen gemacht. Da müssen wir uns erstmal das Gegenteil beweisen. Ja, ja. Dann waren natürlich Argumente, dass die ökonomisch sozusagen Einspareffekte zu erzielen sein sollen. Ich weiß noch den Spruch, die Nachsorge ist ein noch nicht gehobener Goldschatz. Es ist natürlich viel, viel billiger. Ne? Man kann vielleicht auch vorher entlassen und dadurch stationäre Behandlungskosten sparen, wenn man vorher so eine kompetente Fachgruppe hat, die das dann draußen übernimmt. Und natürlich, das ist jetzt wieder so was etwas Neueres vielleicht, weil dieses verfassungsrechtliche Prinzip der Verhältnismäßigkeit stärker in den Mittelpunkt geraten ist über die letzten Jahre oder eigentlich schon Jahrzehnte, aber immer wieder auch nicht beachtet wurde und deswegen durch die Gerichte jetzt verstärkt wieder eingefordert wurde, ne, kann man natürlich sagen, dass eine ambulante Behandlung wesentlich verhältnismäßiger ist, als wenn die Patienten für ewig weggesperrt werden. Ne? Und insofern hat das so verschiedene Gründe. Und dadurch haben wir dann damals auch diesen Begriff des sozialen Empfangsraums entwickelt. Ne?
Naja.
Und zeigt schon, dass das Ganze ja so ein sozialpsychiatrisches Paradigma hat. Ne? Also es geht nicht nur darum, dass man Eigenschaften der Patienten, kriminelle Eigenschaften, die irgendwie zu einem möglichen Rückfall führen könnten, therapiert, also auf das Individuum bezogen.
Yeah.
Es geht darum, dass man draußen einen Empfangsraum baut, der ja verbliebene Defizite beim Patienten, natürlich verbliebene Gefährdungsmomente, die natürlich weiterhin da sind. Ne? Die Patienten sind ja nicht wirklich jetzt geheilt, sondern sind aber so weit stabilisiert, dass sie unter bestimmten Umständen, ne, draußen auch weiter stabil bleiben können. Und das ist eben dieses Setting draußen. Und diese Umstände zu bestimmen,
ja,
das ist eben dann die Aufgabe einer forensischen Ambulanz, draußen so ein Setting aufzubauen, das mit einiger Sicherheit dafür steht, dass die Sicherheit, die in der Klinik wohl offenbar erreicht wurde in der Therapie, dass die sich auch draußen widerspiegelt.
Forensische Psychiatrie ist ja per se eigentlich Landessache, das ist ja Länderangelegenheiten. Ne? Gibt es denn in anderen Bundesländern auch diese Ambulanzen?
Mittlerweile ja, das war der große, es entstand eine große Ambulanzbewegung von diesen ersten Modellen in den 90er Jahren angefangen. Viele, ja enthusiastisch, auch der Gesetzgeber, zur Kenntnis genommen, dass es jetzt endlich so diesen Brückenschlag gibt nach draußen. Der Gesetzgeber 2007 hat sozusagen die forensische Ambulanz dann in das Strafgesetzbuch mit aufgenommen, als eine Säule der Führungsaufsicht.
Ja, ja.
Und hat gesagt, es ist doch wunderbar, dass sich das so entwickelt hat, und hat das einfach reingeschrieben, kann das aber nicht natürlich, weil es föderal ist, der Maßregelvollzug, wie du gerade sagtest, natürlich nicht direkt umsetzen, aber es war schon eine totale Schubwirkung, die dadurch ausgelöst wurde. Das heißt, die Länder, in den Ländergesetzen wurde das mit und mit in mittlerweile nahezu allen Bundesländern eingeführt. Es gibt überall den Begriff der forensischen Ambulanz. Gerade jetzt auch hier in Nordrhein-Westfalen, da konnte ich auch noch mitwirken in meiner Zeit, wo ich im Ministerium war, hat die forensische Ambulanz nochmal einen höheren Stellenwert erhalten. Insbesondere dadurch, dass man sagt, forensische Ambulanzen sollen nicht erst am Ende, sondern sollen gleich zu Beginn, wenn jemand sozusagen in den Maßregelvollzug reinkommt, gleich mit eingeschaltet werden, um möglichst frühzeitig zu gucken, in welche Richtung könnte es denn gehen.
Und auch die Stadt. Mit ihrer Erfahrung, mit ihrer speziellen Erfahrung, genau, von später sozusagen.
Von draußen dann sagen können, das wäre ein Kandidat, wenn das und das passiert in der Behandlung, könnte es da und dahin gehen.
Ja,
oder
ja,
aber noch viel besser. Und das ist immer für mich ein großes Herzensanliegen, dass man versucht, schon während der vorläufigen Unterbringung, es gibt ja so ähnlich wie im Strafvollzug die Untersuchungshaft auch für die forensischen Patienten so eine vorläufige Unterbringung nach § 126 Strafprozessordnung, in dieser Zeit, die mindestens ein halbes Jahr oder meist auch noch länger geht, in dieser Zeit schon zu versuchen, ambulante Alternativen ausfindig zu machen, wo man dann, wenn es zur Hauptverhandlung kommt und die Frage einer dauerhaften Unterbringung ansteht nach § 63, einen alternativen Behandlungspfad möglicherweise entwickeln konnte, was allerdings sehr komplex ist, weil man dann eben sowohl mit den klinischen Behandlern als auch mit dem Gutachter, der dann immer qua Gesetz eingebaut ist, und natürlich auch mit dem Gericht vor allen Dingen natürlich irgendwie zusammenkommen muss. Und das ist gar nicht so ganz einfach. Das wird übrigens in Italien auch so beschrieben. Bei denen gehört das ja zum System dazu, dass es da so forensische Teams gibt.
Nee.
Sobald die in diesen sogenannten REMs sind, schalten die sich mit ein. Und da wird, ich habe das jetzt extra noch mal gelesen in Vorbereitung hier auch für unseren Podcast, die beschreiben fast ganz genau auch unsere Probleme, die wir haben.
Yeah.
Dort ist es natürlich noch viel systematisierter im Grunde genommen, weil dort von Beginn an sozusagen die Vermeidung von längerfristiger Unterbringung programmatisch steht. Aber auch hier in Deutschland haben wir schon diese Möglichkeit, die einfach nur viel zu wenig genutzt wird. Man kann schon gleich zugleich mit der Anordnung der Maßregel diese zur Bewährung aussetzen und kann sagen, der Mensch, der braucht gar nicht so eine lange stationäre Unterbringung, ne, weil er compliant ist, weil er Medikamente nimmt, weil er auch durch sein Delikt selber so erschüttert ist, dass er alles tut, damit sich das nicht wiederholt. Und wir können ihm, wenn er, sagen wir mal, in eine Einrichtung geht oder in betreutes Wohnen geht und sozusagen sichergestellt ist, dass er psychiatrisch weiter behandelt wird, durchgehen, dann kann das gleichzeitig mit der Anordnung auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Und das ist das Mittel der Wahl, was wir viel, viel häufiger nutzen sollten. Er ist auch oft in der Gemeindepsychiatrie schon bekannt. Und es ist wichtig, gleich zu Beginn mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen. Bei der Erstellung der Anamnese, wie ist es dazu gekommen, dass er jetzt so ein Delikt gemacht hat, gleich mit zu überlegen, was braucht er denn, damit er dann entweder gleich vor einer dauerhaften Unterbringung oder aber vielleicht nach 2, 3 Jahren Forensik, dann nach einer gelungenen oder sagen wir mal optimal verlaufenden Behandlung dann zu euch zurückkommt. Sodass man klar hat, forensische Psychiatrie ist keine Sackgasse. Wir machen unseren Job von der Forensik, aber dann muss von vornherein klar sein, da muss die Gemeindepsychiatrie wieder, wo der Patient herkommt, aus der Herkunftskommune oder wo auch immer, wo es dann passt, muss wieder ihre angestammte Tätigkeit, ihre Verpflichtung zu übernehmen, denjenigen auch weiter zu betreuen.
Inwieweit denn bei dem Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, es geht um eine Transformation der forensischen Psychiatrie, ist ja ein absolutes Modewort, finde ich, geworden in ganz vielen Bereichen. Also soll aber immer heißen, ist was ganz, ganz grundsätzlich anderes.
Doppelwumms kommt jetzt.
Genau. Und da würde ich mich doch mal fragen, sind denn da deine Erfahrungen, die du jetzt gerade geschildert hast, aber wirklich dann ausreichend berücksichtigt, wenn so Instrumente gar nicht genutzt sind, die es jetzt schon gibt? Gibt denn dieses Positionspapier der DGSP das überhaupt her?
Nein, das
gibt es doch viel grundsätzlicher.
Da ist ein radikal anderer Ansatz. Ich bin ja selber, wie gesagt, DGSPler und gehöre, wenn man so will, vielleicht noch zu der alten Garde. Ich fand das sehr gut und habe mich damals auch dafür eingesetzt, für diese Bochumer Erklärung 1999. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt bekannt ist in der jetzt neueren Generation, wo es darum ging, dass die DGSP die Erschließung neuer Standorte für forensische Kliniken unterstützt, was jetzt genau andersherum heißt, dass man das partout nicht unterstützen möchte. Da war die Forensik das ungeliebte Kellerkind, ne? Hat man einfach nicht sehen wollen. Diese Forderung nach der Abschaffung, da würde ich mich nicht anschließen. Ich finde natürlich die Analyse der Missstände treffend. Das sind ja auch zum Teil Sachen, die ich selber immer wieder sage. Und die Autoren dieses Papiers kenne ich auch persönlich sehr gut. Und das will ich denen auch überhaupt keine gute Absicht absprechen. Ne? Sie sind sehr, sehr bemüht, auch im Sinne des Patientenwohls Veränderungen herbeizuführen. Ne?
Ob man nun dafür unser Rechtssystem so gravierend ändern muss, weiß ich nicht. Ich finde ja die sogenannte Zweispurigkeit, wie ich sie im ersten Teil unseres Gesprächs beschrieben habe, nämlich die auf zurückliegende Schuld und deren Ausgleich gerichtete Strafe einerseits und daneben als zweite Spur, die lediglich auf die zukünftige Gefahrenabwehr gerichtete Maßregel, durchaus ganz plausibel. Auch diese sehr spezielle Rechtsfigur des sogenannten Sonderopfers, was die Patienten für die Gesellschaft bringen, da sie, obwohl ihnen ja als schicksalsbedingt Kranken kein Schuldvorwurf gemacht werden kann, leuchtet mir ein, vor allem, weil daraus die Verpflichtung des Staates ableitbar ist, dass dieses Sonderopfer schnellstmöglich durch geeignete Behandlung beendet werden soll. Und dass man jetzt aus Gründen vorgeblicher Gleichstellung für psychisch Kranke nun auch sozusagen ein Recht auf Schuld und damit ein Recht auf Strafe fordert, finde ich irgendwie reichlich abwegig, wenn nicht zynisch. Ich meine, der zugrunde liegende Grundsatz, dass nämlich Taten psychisch Kranker nicht mit den gleichen Maßstäben wie Taten psychisch, sagen wir mal, durchschnittlich gesunder gemessen werden kann, finde ich richtig. Deswegen hat man ja auch bei Kindern eine Grenze eingezogen für deren Verantwortlichkeit.
Ich finde auch, die DGSP sollte sagen, sich mehr an die eigenen Leute richten, also an die sozialpsychiatrischen Einrichtungen, an die Nachsorge richten. Wie kann es gelingen, dass da verbindliche Versorgungspfade entstehen und die Bereitschaften, die Offenheit für forensische Patienten erhöht wird. In dieser Tradition sehe ich mich mehr. Und dieses Nieder mit und weg mit, und das ist so nicht mein Ansatz. Es ging damals, Mitte der 70er Jahre, darum, dass die Maßregel reformiert wurde und der Begriff der Besserung vor dem Begriff der Sicherung gestellt wurde. Maßregel der Besserung und Sicherung. Jetzt, wenn ich das so lese, kommt da so ein ganz komischer Zungenschlag rein, der fast so antipsychiatrische Ressentiments bedient oder so antitherapeutische. Und das in einem sozialpsychiatrischen Verband etwas komisch. Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2011 oder 2013 zitiert, in dem nun endlich die Besserungsdoktrin entzaubert wird. Nicht? Also eigentlich das, was wir alle wollten. Ne? Dass es auch um die Besserung des Einzelnen geht und nicht nur um den natürlich berechtigten, aber vielleicht in der Vergangenheit zu hochgehaltenen Sicherungsanspruch. Ne? Dass das plötzlich so nur andersherum ausgespielt wird und dann so ein bisschen spöttisch gesagt wird, endlich wird dieser zu lange hochgehaltene Besserungszweck demontiert. Und allein der Sicherungsauftrag, also die Gefahrenabwehr, bleibt als prioritäres Ziel erhalten. Und Besserung verbleibt dann so als nice to have. Und so ein fast polemischer, auch da Seitenhieb auf die Therapeuten, die endlich sozusagen mal zur Raison gerufen werden, weil sie die Menschen bisher zu sehr perfektionieren wollten, glaube ich, steht da sogar drin. Und das finde ich völlig daneben, muss ich sagen. Ja. Ich habe ja selber als Therapeut gearbeitet und ich wollte nie Menschen perfektionieren oder zu einem bürgerlichen oder sonst wie lieben Menschen machen. Das kann man doch auch gar nicht, das weiß ja jeder. Mhm. Wir sind ja auch froh, wenn die Patienten einigermaßen compliant sind, wenn sie in einem Umfeld leben, wo sie sich Hilfe holen können und das dann auch tun. Ja. Also dieser ganze Zungenschlag gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Die beste Sicherung ist die sichere Besserung. Das war immer auch so ein Schlagwort. Ne? Nur wenn der Mensch sich, sagen wir mal, in seiner innerseelischen Verfassung bessert, resilienter wird, widerstandsfähiger wird gegen innere und äußere Anfechtungen, wenn er stabiler wird, nur dann ist die Gefährdung, die von ihm ausgeht, auch gering. Ja, das ist doch ganz klar. Man braucht einen therapeutischen Fortschritt, ein weniger toxisches Selbstkonzept, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Nur dann, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie einigermaßen eine Selbstwirksamkeit auch draußen entfaltet und akzeptiert wird und diese unfassbare Kränkbarkeit dieser Menschen einigermaßen durch ein gut sortiertes Umfeld und durch gute Betreuung sozusagen aufgefangen wird, nur dann ist auch die Gefälligkeit ringer. Ne? Das ist sehr unterkomplex gedacht und wundert mich, dass hier sozusagen paradox zu der Reformierung von den 70er Jahren nun plötzlich so ein anderes Ding hochgehalten wird. Ne? Und da muss ich sagen, wenn ich das dann weiterdenke, wird es mir eigentlich immer ungemütlicher. Das werfe ich den Autoren überhaupt nicht vor. Ne? Aber wenn man das mal zu Ende denkt, dass diese ganze Gruppe jetzt von schwierigen forensischen Patienten, die immer größer wird, dass die nun in Gänze sozusagen dem Strafvollzug überantwortet werden sollen, dann ist das wirklich ungewollt sicher. Aber es ist ein weiterer Schritt zur Ausgrenzung dieser Patienten. Und steht dann in einer ganz unheilvollen Tradition. Die Psychiatrie-Enquete hat sich entschieden, diese Menschen, die gehören in den Bereich der Psychiatrie, obwohl die Psychiatrie sich immer da auch dagegen gewehrt hat, weil es ein Schandfleck war in den Kliniken und so weiter und man froh wäre, wenn man es raus hat. Und dass nun die DGSB, ne, die auf Integration, Inklusion ausgerichtet ist, sich sozusagen versucht, dieser Patientengruppe zu entledigen, obwohl man sich erst recht um die kümmern müsste, das finde ich bedenklich. Und einfach zu behaupten, ja, im Knast müsste dann einfach Therapie gemacht werden, das ist ja Kuckucksheim. Das ist ja einfach so dahingesagt. Ja, ich meine, Pippi Langstrumpf, ja, ich mache mir die Welt, da wird im Strafvollzug muss dann eben mehr getan werden. Ich habe selber meine Arbeit über Sozialtherapie geschrieben. Ich weiß, wie schwer das ist, in der Justiz solche therapeutischen Dinge umzusetzen. Da ist immer die Sicherheit an Nummer eins. Da ist partout kein Milieu, was da Patienten sozusagen hilft. Nicht? Da werden die untergeflüchtet, da werden die dekompensieren. Das wäre, wenn man vom Patienten her denkt, und das ist ja eigentlich der Anspruch bei dem Papier, zum Patientenwohl beizutragen. Aber ich sehe hier, dass unter der Flagge von Antidiskriminierung, von UN-Behindertenkonvention, von Fortschrittlichkeit, die Patienten sozusagen in eine deutlich schlechtere Position kommen.
Etwa getreu dem Motto, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.
Glaubst du denn, dass deine ja viel differenziertere und ich sag mal so auf die Expertise oder die Erfahrungen auch viel mehr berücksichtigt, dass diese Position innerhalb der DGSP gehört wird? Oder gibt es denn da Leute, die...
Da gibt es auf alle Fälle, nicht? Da ist auch eine Diskussion im Gang, die wird auch weitergeführt. Und ich kenne, wie gesagt, die Verfasser, die wollen jetzt auch alle Positionen gegen Positionen mal zusammenstellen und zur Diskussion aufrufen. Ich finde das natürlich gut, dass die überhaupt mal so eine Diskussion in Gang gebracht haben.
Interessant ist, und das gehört natürlich dann auch zu so einer Diskussion, dass viele Mitarbeitende aus gemeindepsychiatrischen Einrichtungen, zum Beispiel die Teilnehmenden meiner Fortbildung, die noch letzte Woche in Hamburg über ihre Hospitation berichtet haben, dann häufig sehr angetan sind von dem Engagement und der Qualität der Therapie dort. Also ich glaube, dass, weil ich befürchte, dass die DGSP nicht nur mit diesem Transformationspapier etwas das Kind mit dem Bade ausschüttet, sondern sich auch vielleicht sogar einen Bärendienst erweist.
Ich habe jetzt zum Beispiel bei meiner Fortbildung große Probleme, mit meinen Fortbildungsgruppen in die Klinik zu gehen und dafür zu werben, dass Mitarbeiter aus gemeindepsychiatrischen Einrichtungen dort eine Hospitation machen, ne, weil sie sagen, ach, die kommt von der DGSP. Das ist für uns eines der größten Probleme im Moment, diese DGSP, weil die unsere Arbeit so schlecht macht und diffamiert, dass wir aber gar keine Mitarbeiter mehr bekommen. Verstehe, ja. Das ist natürlich nicht der Grund. Das ist natürlich viel zu einfach. Aber man merkt so natürlich auch das Gefühl, dass ihre Arbeit überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Und das muss man auch einfach mal sagen. Die machen total verdienstvolle Arbeit, sich dauernd sozusagen diesen Patienten auszusetzen, die wirklich eine gehörige Portion Destruktivität in sich haben, die ständig externalisieren, die keine Dankbarkeit zeigen wie in anderen Bereichen. Und wenn man das aushält und dem standhält, was für die Patienten sehr, sehr wichtig ist für ihre Weiterentwicklung, dann ist das gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und wenn man dann sozusagen von einem so kritischen Dachverband dann sozusagen in Bausch und Bogen, so wird es erlebt zumindest, sozusagen so ein Verdammungsurteil um die Ohren bekommt, dass man abgeschafft gehört, dann ist das natürlich nicht zuträglich. Das ist aber nur so ein Aspekt. Ich finde aber grundsätzlich viel besorgniserregender diese Patentlösung, die damit verkündet wird. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du das von Watzlawick, dieses Buch kennst, vom Schlechten des Guten. Also Patentlösung ist ein Kunstwort aus Endlösung. Und Patent, eine vermeintliche Patentlösung, die aber mit dem Problem auch alles andere damit zusammenhängende aus der Welt schafft, nämlich die Patienten irgendwie. Das ist natürlich trügerisch, die bleiben ja da. Operation gelungen, Patient tot. Ja, ne? Ja. Ne? Und glaubt, deswegen wäre das Problem weg. Auch in der DGPPN, ne, sehe ich Tendenzen, dass man sagt, ja, vielleicht kann man das auch so machen, dass man die Persönlichkeitsgestörten und Intelligenzgeminderten, das sind ja auch wirklich schwierige, kann man die doch dann in Strafvollzug tun, unter dem Überbegriff, den sogenannten Paragraph 21, das sind so die verminderten Schuldfähigen, ne, dass man den abschafft, gut, zur Not schafft man den ab, aber ne, da merkt man halt auch, wir möchten gerne alle eine Psychiatrie haben, wo die eben diese ordnungspolitische Funktion, die Psychiatrie nun mal hat, irgendwie aus der Welt schafft. Mhm. Ne? Die forensische Psychiatrie ist dann nur noch für die da, die als Kunde auftauchen. Ne? Das Tragische, ne? Je weiter sich Psychiatrie differenziert, je fortschrittlicher sie sich auch gibt oder tatsächlich wird, ne, desto mehr bleiben bestimmte Patientengruppen auf der Strecke. Wir haben ja eine Dreiklassenpsychiatrie, wir haben die Psychosomatik, die Privatkliniken auf der einen Seite, ne, die sich die Rosinen rauspicken, wo man auch noch Geld mitverdienen kann. Wir haben dann die Allgemeinpsychiatrie, ne, die so als kurzfristige Krisenintervention dient. Und wir haben dann als dritte das große Auffangbecken für alle, die durchgereicht werden, die durch die Maschen fallen. Und diese Gruppe wird immer größer. Und das ist die forensische Psychiatrie. Und da müssen wir Lösungsansätze finden. Anstatt zu sagen, wir müssen jetzt mit einem Federstrich mal alle, die so schwierig, angstmachend, aggressiv sind, rausmachen, damit man sich nicht die Finger schmutzig macht. Das ist ja dahinter. Psychiatrie möchte nichts mit staatlichem Zwang zu tun haben. Und das ist für das eigene Selbstbild gut und ist auch, die Tendenz ist ja auch richtig. Nur man muss dann auch verantwortlich sagen, was macht man mit denen, wo das doch nötig ist, die nicht so eine Selbstbestimmungsfähigkeit haben, wie man das einfach unterstellt.
Wünscht, ja. Das ist natürlich in der Allgemeinpsychiatrie, im Grunde genommen ist der Konflikt da auch.
Ja.
Ne, ist da hier in der forensischen noch deutlich schärfer.
Wir haben eine extreme Ungleichverteilung auch der finanziellen Ressourcen, ne?
Ja.
Richtung Psychotherapie und der auch Universitätspsychiatrie ist ja auch nochmal, das hat sich ja alles differenziert, ne? Das ist ja auch gut so. Im Grunde genommen weiter gilt forensische Psychiatrie, ist das Auffangbecken für die Schwierigen und für die Menschen, die eben nicht so compliant sind. Von 1980 von das 5 erzählt, da waren noch 4-5% der psychiatrischen Betten im Massengefallzug. Jetzt sind es 25. Wir haben jedes vierte Bett, psychiatrische Bett, ist im Massengefallzug. Und da muss man doch mal irgendwann dazu kommen und sagen, da stimmt doch was nicht, was machen wir denn? Wir können uns doch nicht ein fortschrittliches Männchen umhängen, dass wir immer freizügiger und offener werden. Ne? Das dient den Krankenkassen natürlich, klar, ne? weil sie das nicht bezahlen müssen. Das bezahlt dann alles der Staat. Und das alles führt jedenfalls nicht dazu, dass diese Patientengruppe weg ist, sondern wir haben das Prinzip der kommunizierenden Röhren. Da habe ich auch mal so einen Aufsatz zugeschrieben. Ne? Gemäß dem Gesetz zum Erhalt der Energie, glaube ich, muss man mal im Physikbuch nachgucken, dass letztlich aber die Anteile von Menschen mit Gewalt und mit Non-Compliance und so weiter im System relativ konstant ist, nur woanders auftauchen. Und deswegen muss man da ansetzen und stärker diese ganzen Bereiche miteinander verknüpfen. Oh man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cause, give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, going home to you.
Diese Ausbildung und Weiterbildungen, die du machst, würde mich interessieren, auf dem ganzen Hintergrund deiner beruflichen Biografie, was vermittelst du, was ist die Message, das Credo? Ich sage jetzt mal an die jungen Leute.
Ja, wenn du mich nach einem Leitsatz fragst oder nach einem Credo, würde ich zuallererst sagen, Patienten des Massengefallzuges gehören dazu. Das ist gar nicht so trivial, wie es sich anhört. Man spricht ja auch häufig von den Forensikern, als wäre das jetzt irgendwie eine besondere Spezies. Dabei sind es zuallererst Patienten, die aus der Gemeinde stammen, dort häufig betreut und auch in der Allgemeinpsychiatrie schon sehr häufig behandelt wurden. Und jetzt nach einer, sagen wir mal, speziell forensischen Behandlung nach ihrer Entlassung auch wieder zurück in die Gemeinde zurückkehren wollen und auch sollen. Es sind jedenfalls mitnichten Patienten, die durch ihr mysteriöses Anderssein ihr Recht auf Integration verspielt hätten. Und dafür sind eben geeignete Räume bereitzuhalten. Und die Gemeindepsychiatrie hat hier eine Versorgungsverpflichtung, ja, im besten Sinne patientenzentriert, ihre Betreuung an den tatsächlichen Erfordernissen auch zu orientieren. Und dafür müssen eben verschiedene Strukturierungsgrade von locker betreut bis hin auch zu engmaschiger Betreuung vorgehalten werden. Und daran ist auch immer wieder zu erinnern, an diese Versorgungsverpflichtung und
Ich finde es an vielen Stellen da vorbildhaft, dass eben doch da schon auch Kooperationsbeziehungen zwischen gemeindepsychiatrischen Verbünden und Maastrichter Verzugskliniken entstanden sind, die genau diese Forderung nach stärkerer Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit dort auch umsetzen. Bei der Fortbildung, habe ich ja schon berichtet, sind wir in der Praxis dann häufig auf Abwehrreflexe gestoßen, verständliche Ängste, aber auch auf geringe Kenntnisse.
Ich habe gedacht, da müsste man wirklich mal etwas entwickeln und habe dann, wie gesagt, durch die DGSP den Auftrag bekommen, so ein Curriculum zu entwickeln. Das geht über ein Jahr und beinhaltet natürlich die Basics, ne, die man wissen muss. Wie kommt man rein? Ne, was passiert in der Forensik an Therapiemaßnahmen, je nach Zielgruppe unterschiedlich, ne, mit Psychosekranken anders als mit Intelligenzgeminderten und so weiter. Da gibt es ja so viele Untergruppen, das ist ja auch das Spannende. Ne? Was macht man mit Frauen, was macht man mit Jugendlichen? Ich hatte jetzt einen großen Block Jugendforensik. Ne? Wie ist der Ansatz bei Migranten wiederum? Das bekommen die alles durch Referenten, die da spezialisiert sind, zu hören. Und das ist der große Vorteil. Aus der Praxis nicht nur berichtet bekommen, sondern auch ihrerseits innerhalb dieses eines Jahres, wo sie sich verpflichten, eine Woche in die forensische Klinik gehen, und zwar vor Ort in die Klinik. Also das war auch immer so die Absicht der DGSP gewesen, sozusagen praktische Psychiatriepolitik zu betreiben. Es sollten Arbeitsbündnisse vor Ort entstehen, nicht nur rein mal Wissenserwerb, der ist ja wichtig, aber auch natürlich, es sollten durch persönliche Begegnungen, durch die Hospitationen zum Beispiel, wir machen auch im Rahmen dieses Jahres auch Exkursionen und so weiter, sollten neue Kontakte entstehen, die dann weiterführen.
Ne? Die Teilnehmer, noch mal ein Satz dazu, sind arbeiten in der Psychiatrie, aber nicht unbedingt
die in sind der forensischen? Die arbeiten nicht in der forensischen, sondern das ist so sind Mitarbeiter aus Wohneinrichtungen, aus dem betreuten Wohnen, auch gesetzliche Betreuer, auch Bewährungshelfer, also alle die Nachsorger, wenn man so will, die eigentlich erst dann beginnen mit ihrer Tätigkeit, wenn der Patient entlassen ist oder auf der Schwelle sind. Es gibt ja so eine sogenannte Phase der Langzeitbeurlaubung, wo Patienten über ein Jahr oder noch länger draußen so schon sind im betreuten Wohnen durch gemeindepsychiatrische Anbieter. Das ist die eine Mitarbeitergruppe. Manche, die dabei sind, sind auch aus forensischen Ambulanzen, die so beginnen, sich in diese Tätigkeit einzuarbeiten. Und da geht es mir wirklich darum, dass eben gerade diese Ängste, auch Umgang mit dem Delikt, Wie spreche ich das an? Soll ich das ansprechen? Wenn ja, wie? Oder soll der Bewerber oder der dann später bei uns wohnt, darüber sprechen? Wie sprechen wir mit der Nachbarschaft? Wie offen ist das bei uns in der Umgebung? Nicht? Kann ich mich überhaupt selber verstehen als jemand, der jetzt plötzlich auch, auch kontrollierende Aufgaben hat? Das ist etwas, was vielleicht zunächst mal mit meiner Berufsauffassung nicht so unbedingt konform geht. Ne? Also das sind alles ja Herausforderungen für das eigene Selbstverständnis in seiner Berufsrolle. Die muss man, diese ganzen Dinge, diese Dilemmata, diese Ängste müssen Raum haben. Und dafür haben wir ein ganzes Jahr Zeit. Ja. Wir machen immer einen Eingangsblock, wo die Basics sind. Wie kommt man überhaupt zu Gefährlichkeitseinschätzungen? Was heißt Schuldfähigkeit? Da werden dann halt auch Gutachten gemeinsam besprochen. Die sollen auch ein Stück mit überlegen, wie sie entscheiden würden.
Und das sind doch alle Berufsgruppen da.
Da sind alle Berufsgruppen dabei, nicht? Das wollen und dann auch von ihren Arbeitgebern so ein bisschen Hinweis bekommen haben. Wir werden diese Gruppe aufnehmen und wir brauchen einen aus dem Team, der sowas ist wie ein Forensikbeauftragter. Ne? Ja, ja. Nicht nur Ansprechpartner zu sein bei diesen Menschen, vielleicht auch primär sozusagen Bezugsperson dann werden, sondern auch so ein bisschen Multiplikatorenfunktion haben, interne Fortbildung machen und so weiter. Ne? Und das sollen die in diesem Jahr lernen. Ich würde gerne mal vorlesen, weil Das ist natürlich für mich eine besondere Freude, wenn man so mitkriegt, weil ich gerade letzte Woche in Hamburg war bei meiner Langzeitfortbildung. Und dann schreiben die vier Mitarbeiter, die in der Klinik in Hamburg-Ochsenzoll waren, ein Dankeschreiben an die Klinik. Wir haben eine Woche bei euch absolviert. Wir sind sehr beeindruckt und können noch gar nicht fassen, welches Programm ihr da für uns auf die Beine gestellt habt. Das war so perfekt organisiert, so umfangreich und so weiter. Wir haben so viele Stationen kennengelernt und konnten wirklich eintauchen in die Lebenswelten der Patienten und den Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, Sozialpädagogen, Therapeuten. Wir durften teilnehmen und so weiter. Hier wird das alles aufgelistet, was sie wirklich da alles mitnehmen konnten. Und zum Schluss so ganz kurz, ja, wir wissen nun, wie es bei euch aussieht und haben großen Respekt und Wertschätzung für das, was ihr leistet. Und wir würden uns sehr freuen, und das ist jetzt das Entscheidende für mich als Fortbilder, wenn wir unsere Zusammenarbeit intensivieren und häufiger Patienten zur Nachsorge in unseren Einrichtungen aufnehmen könnten. Ich meine, wie gesagt, das ist ganz frisch von letzter Woche. Ich habe extra die Autoren gefragt, ob ich das hier vortragen darf. Also eigentlich, wenn man zusammenfassen will, ist es genau das, was ich will. Noch einen letzten Satz. Ja. Ich mache jetzt ja viele Fortbildungen und bei mir ist das mittlerweile zum Grundsatz geworden. Das ist sozusagen mein Format, was ich anbiete. Ich mache immer zwei Tage. Ich war jetzt in Kaiserslautern. Da habe ich gesagt, den zweiten Tag mache ich mit den Mitarbeitern aus der Klinik in Klingmünster. Da gibt es ein sogenanntes Halfway House. Also auch die Idee schon, ne, auf halbem Wege. Aber trotz aller Überschriften klappt das dann doch im Einzelfall nicht. Und ich bin immer erstaunt, wie jemand von außen dann kommen muss und die zusammenbringen. Ich habe das sogenannte Netzwerk in Dortmund. Da haben sich drei große Träger, Bethel und Diakonie und PTV, zusammengeschlossen und haben mich so als Fortbilder engagiert. Ich habe gesagt, ich mache eine Exkursion in die Klinik in Dortmund. Boah, ne? Also es war ein total guter Tag für die Klinik in Dortmund. Ist es gut? Ne, das ist für die Werbung, kommen die Anbieter von draußen rein, das ist der Brückenschlag. Und für die anderen ist es wirklich jedes Mal ein Aha-Erlebnis, da mit den Therapeuten oder mit dem Personal der Klinik zusammenzukommen und dann forensische Patienten auch zu erleben. Und jedes Mal motiviert das umso mehr. Oder jetzt in Langfeld mit den geistig Behinderten. Ich habe da im Moment einen Auftrag für die heilpädagogischen Netzwerke. Da habe ich gesagt, wir machen nächstes Jahr zwei Tage jeweils. Der zweite Tag ist immer in der Klinik-Exkursion nach Langenfeld.
Ja. Also ich war ja auf der Tagung in Altscherwitz da am Anfang des Jahres und da war das auch so beschrieben, dass der Wow-Effekt war.
Genau.
Wenn man die Gemeinde, also Psychiatrie, reinbringt in die Klinik und überhaupt da die Kontakte.
Und erstaunlicherweise, obwohl die so nah beieinander sind, bedarf es von außen einer Anregung, damit die beiden Parteien zusammenkommen. Und dann gibt es diesen Aha-Effekt. Und das, finde ich, ist das Wesentliche, die Dinge zusammenzubringen. Das habe ich irgendwie vielleicht auch, wir waren ja vorhin bei der Motivation. Mein Vater war auch immer der hat auch nachher sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil er Christentum, Judentum und Islam in sogenannten Trialogtagungen und so weiter, der hat da versucht, immer wieder viel zusammenzubringen. Ne? Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung jetzt von diesem Podcast gedacht, was habe ich da eigentlich alles, woher kommt das, ne? Dass ich ständig damit befasst bin, die Dinge zusammenzubringen. Ne? Und wie gesagt, ich bin weniger für Abschaffung als für Integration der Systeme. Die müssen besser verzahnt werden. Und ich bin jedes Mal immer wieder selbst dann neu verblüfft, wie notwendig das ist, wie separat die Systeme arbeiten. Wenn ich dann rausfahre und da ist ein Patient, der schlägt die Mitarbeiter und soll in die Forensik und es ist Security-Personal, sitzt daneben, kommt noch ein zweiter dazu, nachts auch noch ein dritter und dann stellt man fest, es gibt einfach ein großes strukturelles Problem der Zusammenarbeit von dieser Einrichtung mit der Klinik. Ne? Die Mitarbeiter aus der heilpädagogischen Einrichtung, die lassen uns im Stich. Der Patient, wenn er schlägt, ist er nur für einen Tag da, der ist dort lampfromm, ne? Und dann wird er zurückgeschickt. Und die Klinik sagt ja, was haben die eigentlich? Das ist eine pädagogische Aufgabe, die müssen ja besser mit klarkommen. Ja. Ne? Und dadurch, dass ich da als externer Gutachter da irgendwie so einen Auftrag habe, sind die Kliniker dann doch mal gekommen. Und das war für die sehr, sehr erhellend. Und man konnte dann sehr schnell überlegen, wie man zusammenarbeitet.
Also mich erinnert das ja sehr daran, auch dafür kann ich jetzt nicht, will ich jetzt auch nicht mehr noch drauf eingehen, an die Anfänge der Zusammenarbeit mit Klinik und
ja.
Dass da ganze Schubladen neu aufgingen, was alles möglich ist, wie eine Zusammenarbeit ist.
Ja.
Dass es aber auch heute noch immer nicht selbstverständlich ist, dass Klinik und Gemeindeeinrichtung
ja.
so eng zusammenarbeiten. Ne? Aber das erinnert mich eher an diese Anfänge dieser allgemeinen psychiatrischen Reformentwicklung, was jetzt offenbar da auch seit einigen Jahren und ja auch durch deine Arbeit, wie ich das so verstehe, eben doch vermehrt in den Blickpunkt rückt. Ne? Das finde
ja. ich sehr gut. Ja, also da könnte man noch wirklich länger drüber sprechen, denn auch in der Allgemeinpsychiatrie brauchen wir natürlich halt auch, es wird ja auch durch Stäb, also Stationsequivalent, es gibt viele integrierte Versorgung, ja. das sind alles Sachen, ne? und das sagen die Leitlinien DGPPN, es ist einfach notwendig, auch dass die Ambulanzen genau wie in der Forensik nach draußen aufsuchen, nachgehend ja. arbeiten. Ne? Sprechstundenmedizin ist einfach, einfach nicht angemessen, ne? ist nicht sachgerecht. Und es müsste noch viel mehr in diese Richtung passieren. Ich finde es in Bayern, muss ich sagen, die sind da uns ein Stück voraus, in der Forensik halt auch. Diese Sache, die ich vorhin erzählt habe, dass es frühzeitiger Richtung § 67b, also die Aussetzung gleich bei der Anordnung, ja. ne, zu machen ist, das machen die sehr ausgeprägt und sehr erfolgreich. Man muss sich vorstellen, ein Drittel dieser forensischen Patienten, die in der Nachsorge haben, sind Patienten, die gar nicht lange in der stationären Unterbringung waren. Ein Drittel von vornherein, so das, was ich vorhin über Italien gesagt habe, von vornherein sozusagen dort behandelt werden. Ne? Die haben Präventivambulanzen, ne? also präforensische Gefährdungseinschätzungen, die dann dazu führen, dass Patienten dann in Präventionsambulanzen gehen können. Kann man sich darüber streiten, ob die jetzt da an der Forensik gut angedockt sind oder ob man die nicht besser an die Allgemeinpsychiatrien andocken sollte. Ne? Also da gibt es schon viele Dinge, die in die richtige Richtung gehen, aber das müsste noch viel stärker ausgeweitet werden. Sonst geht es weiter in Richtung Forensifizierung und Abschiebung von diesen Patienten und nicht, wie das so schön beim Dörner heißt, und da sind wir wieder bei unserer Sozialpsychiatrie, ne? vom Letzten her zu denken. Ja, ja. Nicht? Und diese
Hausphilosophen.
Ja, hausphilosophischen, der wirklich ja auch, der gerade dieses übertriebene Herausstellen von Patientenautonomie und Selbstbestimmung ne, gerade auch kritisiert hat. Nicht? Also das, wie hat er sich schon gesagt, dieses am Reißbrett konstruierte Menschenbild des Homo Selbstbestimmicus. Und das ist ja auch so, ne? Also und ist so eine so derartige Überbetonung, sodass eben dieser, wie er auch so sagt, dieser diachronische Imperativ vom Letzten her zu denken, unter die Räder des neuen Marktdenkens gerät. Ne? Und da müssen wir aufpassen, ne, dass wir nicht in solche Entwicklungen weitergeraten, sondern es gibt daneben halt auch noch ein Prinzip, ein Fürsorgeprinzip und ein Bedürfnis der Menschen auch und der Notwendigkeit der Menschen auch zu ihrem eigenen Schutz, sozusagen sie festzuhalten. Ja. Und das ist aber heutzutage sozusagen ein No-Go. Und wenn man das sagt, dann ist man schon gleich sozusagen ein Vertreter so einer alter, kustodialer oder rückschrittlicher Psychiatrie. Das ist aber nicht so. Man muss es doch mal beim Namen nennen. Das ist
auch ein bisschen so die allgemeine Diskussionskultur,
ja.
dass bestimmte Positionen sehr schwierig sind einzunehmen,
ja.
ohne nicht gleich in eine Ecke gedrängt zu werden.
Ja.
Das gilt für Fortschrittliche und für Konservative.
Umgekehrt genauso, ne? Da sind so oft so ideologische Gräben und also wenn wir jetzt von Homo Selbstbestimmicus reden, ich sehe mich da eher als Homo Connectus, also als der Mensch, der versucht immer Dinge zusammenzubringen. Mhm. Ne? Und diese Gruppe, über die wir hier die ganze Zeit gesprochen haben, da bedarf es wirklich großes Einsatzes. Und die, die das tun, die sollten gewürdigt werden. Und ich finde wichtig, dass die auch im Blick gehalten werden durch alles Mögliche, auch unter anderem durch Fortbildung und auch durch strukturelle Maßnahmen, dass die nicht unter die Räder geraten und die dann halt immer wieder auch gefährlich werden. Denn man muss sich ja auch fragen, ob das nicht auch nicht nur für den Einzelnen abträglich ist, sondern auch für die Gesellschaft. Ne? Also wenn die dann tatsächlich dann Delikte begehen, das ist ja bei vielen dieser Amoktäter, ne? Muss man ja auch sagen, dass viele, wenn man genau hinguckt, sind das psychisch Kranke. Ne? Und da wird ja zu Recht darauf hingewiesen, wenn man die konsequent im Vorfeld hätte behandeln können oder wollen, wäre es häufig nicht zu diesen massiven Amoktaten gekommen. Das ist auch etwas eine Tatsache, die man einfach mal sagen muss. Ne? Und dass eben auch bestimmte Krankheitsbilder ein erhöhtes Risiko haben, ne, tatsächlich in solche aggressiven auch Tötungsdelikte zu begehen, ist auch eine Tatsache, die man bei der Gelegenheit einfach auch erwähnen muss. Ja. Ne? Ohne dass man dann sofort gesagt bekommt, ja, aber wenn du das sagst, ne, dann kriegst du doch Beifall von der falschen Seite. Dann wirst du der Stigmatisierung und so weiter der psychisch Kranken Vorschub leisten. Deswegen muss man es trotzdem sagen können. Und ich finde, das geht, weil du vorhin fragtest, ob das innerhalb der DGSP geht, das geht sicher. Und ich bin gespannt, wie die Diskussion weitergeht und wofür die Diskussion gut ist. Das ist richtig, dass das auf alle Fälle etwas Positives ist. Ne?
Mich bringt es jetzt zu einer krassen Überleitung. Denn du weißt ja, dass dieser Podcast auch immer mit Musik zu tun hat. Und am Ende, wir haben ja schon mal im Vorfeld drüber gesprochen.
Ah ja, richtig.
Würde ich dich nochmal fragen wollen, ja, Musik überhaupt.
Ja, ja.
Wenn du jetzt nochmal so, wir haben das ja jetzt hier in 2 Stunden mal so durchgeritten, große Teile oder große Etappen deines Lebens. Da war ja auch immer Musik im Spiel, ne? Nehme ich mal an.
Ja.
Und was ist das für Musik, die dich da begleitet, bewegt?
Also sehr gitarrenlastige Musik, deswegen habe ich auch das Stück My Back Pages ausgesucht, weil ich da jedes Mal Gänsehaut kriege, wenn ich schon die ersten Töne höre. Das sind meine Gitarrenhelden. Ne?
Ja.
Das ist natürlich das und das live und dann in dieser Ballung zusammen. Ne? Ist doch herrlich. Also das ist natürlich Eric Clapton ganz vorne, ne? Aber auch Tom Petty und Neil Young, diese unterschiedlichen Stimmen, die diese Texte von Dylan singen, jeder auf ihre Weise. Auch das Gitarrensolo, so typisch und so, ja, für mich Gänsehaut erzeugend. George Harrison, wer da alles dabei ist, da sind die ganzen Helden. Und natürlich auch, ich bin gar nicht so ein Bob Dylan ausgesprochener Experte oder auch großer Fan. Aber dieses Stück finde ich schon sehr schön. Ich habe selber auch gespielt. Ne? Ich habe ich habe früher auch schon bei den Pfadfindern und jetzt auch wieder die letzten 10, 15 Jahre angefangen, Gitarre zu spielen. Und von daher höre ich sehr, sehr, sehr viel Musik. Ich habe es jetzt wieder etwas schleifen lassen. Aber das finde ich natürlich auch vom Text her. Ich weiß gar nicht, das ist ja sehr, sehr kryptisch alles beim Dylan.
Ja, ja, oft
hat ja dafür auch irgendwie Nobelpreis Literatur. Also ich kann es gar nicht genau wiedergeben und auch sagen jetzt, was da mich so anspricht. I'm younger than that now. Auch der Niedecken hat das ja auch sozusagen auf Kölsch nochmal so eingedichtet. Also so ein bisschen so
viel passiert, sagt er. Ne? Viel passiert.
Ja. Früher war ich älter, im Grunde genommen, was natürlich paradox ist. Früher war man
ja. Aber das Systemische daran hat mir gut gefallen. Ja.
Dieser Satz. Ne? Also eigentlich so, wenn ich es jetzt ganz platt sage, so wie ich es verstanden habe, wie gesagt, weiß nicht, ob es so gemeint hat. Früher war man doch etwas in seinem Denken, in seiner Sturm- und Drangzeit etwas einfacher. Ne? Also da wollte man die Welt aus den Angeln heben und da sah man den Feind, das Establishment, ne? Kapitalistische System wollte man umstürzen. Und aus den Angeln heben und das glaube ich, so ähnlich drückt er sich auch in einer Strophe aus, ne? So dieses Schwarz-Weiß-Denken.
Ja,
ne?
Ja,
und dass das natürlich sich mit dem Alter abschleift und dass man viel auch die andere Seite der Medaille sieht und das, was wir auch alles an unserem System von mir aus auch Gutes haben und gerade jetzt im Moment sehen, ne? Wie wir kämpfen müssen um unser demokratisches System gegen eine ganz andere Gefährdung von rechts her. Ne? Mhm. Also, das ist das Ganze alles viel, viel auch ambivalenter ist. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Stück das, was er damit sagen will oder so. Und von daher finde ich das sehr, sehr passend, glaube ich. Deswegen bin ich auch darauf gekommen, weil es eben um den Rückblick auch geht. Viel passiert seither, passt einfach. Und
ich meine, komplex,
auf meinen Beruf weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt vielleicht sehr angestrengt, wenn ich da zu viel reinlege. Aber vielleicht tatsächlich, dass man früher, ich habe es ja gesagt, ne, was man so alles gedacht hat, alles Zuschreibungsprozesse oder dann später so eine Heilungsillusion vielleicht auch hatte. Wir wollen die Menschen heilen und so weiter. Das sind doch alles Dinge.
Oder befreien.
Oder befreien, nicht? Oder das sind die Irren sind die eigentlich Richtigen, die auf dem richtigen Weg sind. Nein, das waren alles natürlich verspinnerte Ideen, die aber zu der Phase dazugehören und wovon auch ein Teil, finde ich, immer noch bewahrenswert ist. Aber gut, heute ist man in dem Sinne jünger, dass man da frischer und differenzierter drüber nachdenkt. Ne? Also von daher ist das wirklich ein guter Song.
Schöne Geschichte,
ja. Ja.
Friedhelm, wir sind für heute zumindest.
Ja.
Fast hatte ich den Eindruck zwischendurch, häufiger sogar, dass es noch viele Themen oder einige Themen gibt, die wir noch mal vertiefen könnten. Aber ich weiß nicht, ob es da noch mal zu kommt.
Wir gucken
mal. Erstmal möchte ich dir aber hier heute ganz herzlich danken. Erstmal für deine Offenheit auch was deine persönlichen Sachen und Beweggründe angeht an verschiedenen Stellen. Und ich fand das jetzt nochmal für mich auch, und das hat meinen großen Respekt, nochmal klarer, wie komplex oder wie sollen wir sagen, wie ambivalent, hast du gesagt, denn man die Dinge betrachten muss, nur daraus entsteht dann auch konstruktives Neues. So, das ist so das, was du auch vermittelst zwischen den ganzen Erfahrungen. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Ich bin sicher, dass die Hörerinnen und Hörer da auch einiges an Rückmeldungen geben.
Ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn man
auch
ein bisschen was gegen den Strich gebürstet hat auch und dann auch vielleicht durchaus dadurch eine Diskussion in Gang kommen. Ne? Und, ja, schön. Und wenn dann noch, klar, gerne mische ich mich ein in diese Frage der Schnittstellen zwischen den Systemen, ne? Gemeinde, allgemein und forensischer Psychiatrie, also dieses Gesamtpaket der Versorgungspolitik von psychisch kranken Menschen, da denke ich, das ist mir ein großes Herzensanliegen. Und gerade diese Gruppe, die bisher so durch die Maschen fällt und wo es wenig Konzepte gibt, weil das haben allerdings auch schon andere vor mir festgestellt, wenn ich jetzt denke, die Bundesarbeitsgemeinschaft der obersten Gesundheitsbehörden haben das genau auf den Punkt gebracht. Es besteht ein großes Handlungsvakuum zwischen der kurzzeitigen allgemeinpsychiatrischen Behandlung und dann gleichzeitig dieser elendig langen und Unterbringung und Maßregelvollzug. Und da muss es einfach etwas anderes dazwischen geben. Ne? Und das, da Konzepte zu entwickeln, das
wäre... Hast du viel zu beigetragen bisher.
Okay, danke.
Danke erstmal.
So much older than I'm younger than that. to memorize in politics of ancient history. Come down my corpse, evangelist, unthought of though somehow.
I've allowed so much older than I'm younger than that. Quality at school.